Wer hätte gedacht, dass ich das mal sage? Boris Palmer hat recht. Und zwar damit, dass die Finanzlage der Kommunen ein Sanierungsfall ist. Allerdings hat er dafür keine Lösung. Das hat er zuletzt bei Markus Lanz bewiesen. Was er vorschlägt und warum das Quatsch ist, schauen wir uns mal an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir auf eine Sendung von Markus Lanz. Zu Gast war Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, mittlerweile nicht mehr bei den Grünen, und der SPD-Politiker Michael Roth. Es ging um vieles, um Geflüchtete, um die Ukraine-Politik, aber in einem kurzen Ausschnitt eben auch ums Thema Finanzlage der Kommunen und Wirtschaftspolitik der Ampel. Den Teil schauen wir uns mal an. Bevor wir da allerdings reinstarten, lasst mich euch nochmal auf den Geld für die Welt Newsletter hinweisen. Mein zweites Herzensprojekt neben YouTube. In diesem Newsletter/Blog schreibe ich regelmäßig neue exklusive Analysen und Kommentare. Zusätzlich zu dem auf YouTube. Ihr findet hier zum Beispiel zuletzt einen neuen Artikel zur Situation der Pflegekassen. Die sind komplett angepisst von der Ampelregierung, die sie um 6 Milliarden Euro geprellt hat. Wieso, weshalb, warum? Checkt das gerne aus. Ihr könnt mich mit dem Geld für die Welt Newsletter übrigens auch finanziell unterstützen. Als unabhängiger Autor und YouTuber bin ich natürlich auf zahlende Leser und Zuschauer angewiesen. Wer das macht, wer das erwägt, vielen Dank. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Jetzt aber rein ins Video zu Markus Lanz.
Boris Palmer sagt, wir bräuchten wieder so einen Kanzler wie Gerd Schröder, der mit linken Lebenslügen aufräumt, was die Wirtschaft angeht zum Beispiel.
Welche Linken? Also ich habe mit seinen Russland-Lügen schon genug zu tun. Also Punkt für mich Sie. Ist Gerhard Schröder jetzt nicht unbedingt das Vorbild für eine zukunftsweisende Politik in dieser Welt der Kriege.
Wie meint Boris Palmer? Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so oft Lebenslügen gesagt habe. Aber
was
was mich wirklich ernsthaft beschäftigt ist, und das war die Analogie, Gerhard Schröder hat mit der Agenda 2010 Deutschland aus einer tiefen wirtschaftlichen Depression rausgeholfen und dem Leistungsprinzip wieder Geltung verschafft, mit seiner Partei viel Ärger gehabt, aber den Grundstein gelegt für
dem Leistungsprinzip wieder Geltung verschafft ist im Übrigen hier ein Euphemismus für harte Sozialkürzungen, Lohn- und Arbeitsrechtsstandards runterschrauben, Löhne runterdrücken, Arbeit prekarisieren und in Deutschland den größten Niedriglohnsektor Europas schaffen. Ja. Leistungsbereitschaft.
Mindestens 15 Jahre Prosperität in diesem Land. Und jetzt habe ich gerade den Eindruck, dass da ein Bundeskanzler ist, der das Problem, dass die Wirtschaft diesem Land brutal abschmiert. Und die letzten 2 Monate waren noch viel schlimmer als vorher. Das wird noch gar nicht wirklich bemerkt. Wir sind jetzt bei -10, -15% bei vielen Betrieben in Baden-Württemberg.
Wobei, Umsatz oder Arbeitsplätze?
Monatsumsätze. Das geht jetzt richtig rasant runter. Das ist ein Absturz, wie ich ihn nicht kenne.
Da haben sich 3, 4 Firmen wahrscheinlich bei ihm irgendwie beschwert und das nimmt er jetzt als Referenz. Also, für die gesamte Wirtschaft, für die gesamten Unternehmen, Umsatzrückgänge von 15% ist natürlich Quatsch, ja, gibt es nicht. Vor allem, weil die Umsätze nominal häufig auch steigen, höchstens die inflationsbereinigten real ein Problem haben. Ja, die Auftragsbücher sind nicht so voll. Ja, die Arbeitslosigkeit steigt. Ja, es gibt weniger offene Stellen. Ja, vor allem die energieintensive Industrie hat noch immer 20% weniger Produktion. Wichtiger Punkt, wichtiger Unterschied als vor dem Krieg. Alles Probleme, die komplett relevant sind. Beim Bau gibt es immer mehr Genehmigungen und Aufträge. Alles richtig, nur das ist hier mal wieder so eine Quatschzahl aufgeblasen. Dass die Wirtschaft in der Krise ist, hat er natürlich recht.
Wo, konkret wo?
Ja, neuer Auftragseingang aus der Automobilindustrie, raus in die ganzen Zuliefererketten, Maschinenbau, das Herz Baden-Württembergs als Industrieland. Das sind wirklich bedrohliche Zustände. Und vom Bundeskanzler kriege ich darauf gar keine Reaktion. Und was mich jetzt als Kommunalpolitiker natürlich noch mehr beschäftigt, sind die Finanzen der Städte und Gemeinden. Wir haben durch ausufernde Sozialgesetzgebung, Bundesteilhabegesetz, Jugendhilfegesetze, Inklusionsgesetze, durch die enormen Aufwendungen für Flüchtlinge, für all diese Sozialkosten haben wir derzeit eine Kostenexplosion, die wir auch noch nicht kannten, bei stagnierenden Einnahmen. Und wenn ich in den städtischen Haushalt gucke, dann sehe ich jetzt nur noch ein Riesenloch, das ich am kommenden Wochenende mit dem Gemeinderat gemeinsam bearbeiten muss.
Wie groß ist dieses Loch?
Das Loch ist im Moment 40 Millionen Euro, da kann jetzt niemand was damit anfangen.
Aber Sie sind doch eine prosperierende Stadt.
Ja, er sagt richtigerweise, schon mit 40 Millionen kann niemand etwas anfangen. Wäre natürlich wichtig gewesen, dazu zu sagen, was macht das an der Wirtschaftsleistung Tübingens aus oder am Gesamthaushalt Tübingen, ja. Trotzdem hat er einen Punkt. Viele Kommunen haben finanzielle Probleme. Ja, auch durch höhere Sozialausgaben. Er hat ja ein paar Beispiele genannt. Ja, man hätte auch Kosten der Unterkunft sagen können, wenn mehr Menschen arbeitslos werden beispielsweise. Denn die Kommunen tragen ja bei der Unterkunft einen großen Teil, bei den Geflüchteten erst recht. Das sind natürlich alles Kostenfaktoren, ja. Und wir haben seit Jahren diesen Trend, dass das sogenannte Konnexitätsprinzip nicht mehr gilt. Wer bestellt, bezahlt, ist das in einfach ausgedrückt. Und zwar, dass vom Bund und von den Ländern immer Aufgaben runtergedrückt werden, ja, aber keine finanziellen Mittel mehr in Aussicht gestellt werden. Das ist das Problem. Er überspitzt das jetzt hier natürlich, weil er durch die Blume auch sagen will, glaube ich, dass er Inklusion nicht so dolle findet und Sozialausgaben auch nicht. Aber das Problem ist trotzdem real. Kommunen haben eine sehr, sehr schwierige finanzielle Situation. Das Bittere ist, Kommunen tragen 40% der öffentlichen Investitionen. Ja? 40% der öffentlichen Investitionen gehen auf Kommunen zurück. Wir reden immer über die Bundesinvestitionen, die sind am allerkleinsten. Wenn Christian Lindner also immer von Rekordinvestitionen spricht, müsste er eigentlich vor allem auf die Länder und Kommunen gucken und schauen, investieren die denn auch genug? Denn der Bund hat den kleinsten Teil und krasse Zahlen. Bei den öffentlichen Bauten sind es sogar 60%. 60%, die auf die Kommunen zurückgehen. Ja? Wenn die Probleme haben mit Geld, wenn die nicht an genug Geld kommen, dann haben wir in Deutschland ein großes Investitionsproblem. Das ist das, was wir sehen. Wenn sich die Nettoinvestitionen anguckt, über 20 Jahre, über die verschiedenen Ebenen, dann sehen wir vor allem, ja, Bund und Länder ist schon nicht viel, aber Kommunen negativ. Heißt übersetzt, die Infrastruktur der Kommunen hat an Wert verloren. Ja? Da haben wir einen super großen Substanzverlust. Ganz unabhängig von dieser Zahl, 180 Milliarden Euro Investitionsstau, die das KfW-Panel immer wieder feststellt. Mal schauen, ob er auch Vorschläge hat.
Waren wir mal bis vor 2 Jahren von Prosperieren zu Sanierungsfall, weil die Sozialkosten so extrem explodieren, die Einnahmen stagnieren, geht die Schere so auf. Und wenn wir das jetzt lösen wollen, nur um das mal zu illustrieren, da geht es um 15% der laufenden Einnahmen. Das Loch könnten wir schließen durch Verdoppelung der Grundsteuer für alle, Streichung jeder zweiten Busfahrt, Schließung eines Theaters und Schließung eines Hallenbads.
Weil
das würde alles destruktiv, ne?
Ungefähr ausreichen, um dieses Loch, das wir derzeit haben, zu schließen. Und dann können Sie mal vorstellen, was das in der Bevölkerung auslädt. Dagegen ist das Lüftchen, was wir mit AfD-Wahlen in Ostdeutschland hatten, bisher wahrscheinlich harmlos, wenn jetzt wirklich sozusagen mal die Daseinsvorsorge in den Kommunen wirklich finanziell schwer bedroht wird.
Und er hat recht, ne? Also das merken die Leute, wenn dann Schwimmbäder geschlossen werden, wenn der Bus nicht mehr kommt. Sie merken es sowieso schon, weil man das schon erlebt. Aber wenn das jetzt in den nächsten Jahren passieren würde, da radikal gekürzt, dann wäre das ein Geschenk für die AfD, muss man sagen. Ja, die lenken dann, die sagen dann, der Bus fährt nicht mehr, weil die Geflüchteten da sind. Da wird dann noch mehr Stimmung gemacht, ja, als ohnehin schon gemacht wird. Aber das wäre sehr, sehr bitter. Und das ist eine miese Ausgangssituation. Die Kommunen selbst können auch kaum Einfluss darauf nehmen. Denn wenn die Wirtschaft nun mal stagniert, ja, dann, also womit sollen die Kommunen dann mehr einnehmen? Die können fast nur kürzen. Die haben ja die Gewerbesteuer und die Grundsteuer als eigene Steuern, wo sie irgendwie groß Einfluss drauf haben. Manchmal noch die Hundesteuer, aber kommt natürlich nichts bei rum. Und bei der Gewerbesteuer, naja, da sind ihnen erstens auch Grenzen gesetzt und zweitens haben die Kommunen da ja auch einen Wettbewerb. Ja, wenn sie die Gewerbesteuer erhöhen, den Hebesatz erhöhen, den sie individuell festlegen können, dann stehen sie in Konkurrenz zu der Kommune daneben, wo Unternehmen dann irgendwie ihre Betriebsstätten verlagern können etc. Diese ganze Konkurrenz zwischen Kommunen ist auch schon völlig irre organisiert. Und dann kriegen sie ja, sind die größten Anteile noch, Anteile von der Einkommens- und von der Umsatzsteuer, die aber natürlich auch erstens fix sind und zweitens sich jetzt nur mit der Inflation entwickelt haben und nicht gestiegen sind, weil die Wirtschaft gewachsen ist. Ne? Das heißt, die Kommunen können sich in einer Situation, wo Sozialausgaben steigen, wo Arbeitslosigkeit steigt, wo die Wirtschaft stagniert, fast gar nichts selber dagegen unternehmen. sondern nur Klagen sich zusammentun. Und das machen sie auch. Es gibt zum Beispiel so ein Bündnis für die Würde unserer Städte. Die fordern immer wieder, bitte, gebt uns größere Anteile an den Steuerarten. Gebt uns eine Altschuldenlösung. Ja? Ich finde fast die einfachste Lösung, auch wenn das jetzt nicht der größte Hebel ist, wäre die Gewerbesteuerumlage mal zu streichen. Ist ja irre, dass die Kommunen noch von der Gewerbesteuer was nach oben an den Bund abgeben, obwohl der die lockerste Schuldenbremse und die größten Schultern hat. Ja, das ist ja völliger Quatsch. Und in den Kommunen gibt es das Problem, dass Einnahmen und Ausgaben nicht zusammenpassen. Wenn man sich das ausgedacht hat, muss völlig von der Rolle gewesen sein. Denn wir sehen das ja gerade, Wirtschaftskrise, dann fallen die Einnahmen der Kommunen. Ja, das heißt, die Einnahmenseite ist konjunkturabhängig, sie schwankt mit der Konjunktur. Und die Ausgabenseite ist zum großen Teil unabhängig von der Konjunktur. Ja, das Bad, der Bus, die müssen aufhaben oder fahren, egal ob die Wirtschaft gerade boomt oder nicht. Und dann gibt es noch einen Teil, der ist antizyklisch, also der steigt, wenn die Wirtschaft schlecht läuft. Zum Beispiel Kosten der Unterkunft, Sozialausgaben etc. Und diese Konstellation, die ist fatal, die ist irre, die muss man auflösen. Neben der Gewerbesteuerumlage, da sind zumindest dann die Länder raus, weil das dann zwischen Bund und Kommune ist. Ja, das könnte man schon machen. Wäre aus meiner Sicht aber das Wichtigste, höhere Zuweisungen von den Ländern. Die brauchen dafür rum aber wieder mehr Platz unter der Schuldenbremse. Man könnte zum Beispiel sagen, wir machen jetzt höhere Zuweisungen und dafür dürfen die Länder mehr Schulden machen, nicht 0,0%, sondern 0,15% zum Beispiel. Hätte man ein bisschen was grundsätzlich geregelt, nur damit muss es laufen, ja, dass bei ständigen Ausgaben und Aufgaben, die man hat, auch eine permanente Finanzierung sichergestellt ist.
Auch muss man, glaube ich, einmal kurz erklären, habe ich das richtig verstanden? Durch Schuldenbremse erlaubt dem Bund bei konjunktureller Schwäche trotz Schuldenbremse Schulden zu machen. Wir machen.
Für uns gilt es nicht.
Für die Kommunen gilt das nicht.
Wir stehen unter keinen Umständen.
Egal wie es läuft, sie dürfen es nicht.
Wir müssen unseren Haushalt ausgleichen. Okay. Da gibt es Rechtsaufsicht dafür, die kontrolliert es auch. Und deswegen stehen jetzt ganz harte Maßnahmen in den Kommunen bevor. Und da würde ich mir einfach erwarten, dass jetzt die Bundesregierung und vor allem der Kanzler mal vorne hinstellen und sagen, wir haben wirklich ein Problem, wie Gerhard Schröder das gemacht hat. Und dann auch mal mit Dingen abräumt, die wir uns nicht mehr leisten können. Rente mit 63, völlig unfinanzierbar. Vielleicht brauchen wir mal wieder ein bisschen mehr Wochenarbeitszeit, dass die NBW mit 36 Stunden arbeitet und die Energieversorgung viel zu teuer ist. Dass wir weltweit die geringste Jahresarbeitsstundenzahl haben, aller Länder weltweit, 200 Stunden unter der Schweiz. Dieser Wohlstand lässt sich einfach so gar nicht mehr halten. Wir brauchen wirklich einen Ruck in diesem Land. Und das habe ich gemeint, da hat Gerhard
Was das jetzt mit der Finanzlage in Tübingen oder der Finanzlage der Kommunen allgemein zu tun hat, ja, weiß er nicht. Und das Lustige ist ja, er kann mir Arbeitszeit vorschlagen, nur die Unternehmen, also die entlassen ja gerade eher die Leute. Die offenen Stellen gehen zurück, die Arbeitslosigkeit steigt, es gibt 250.000 Kurzarbeiter. Da ist die Leute länger arbeiten lassen irgendwie ein Quatschvorschlag.
Schröder was geleistet und das würde ich mir von dem Bundeskanzler Scholz jetzt wünschen. Dann wird er vielleicht auch wieder.
Es gibt ja gar nicht die Nachfrage danach.
So, und da hat jetzt Frau Kaltbeck die SPD eine Idee.
Ja, die SPD hat ja dann jetzt am Wochenende ein Papier ins Schaufenster gestellt.
Bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz. Die Ampel hat sich einen Koalitionsvertrag geschrieben, die Kommunen zu entschulden. Also eine Altschuldenlösung für Kommunen, die zu hohe Schulden haben, vor allem zu hohe Kassenkredite, die sind nämlich teuer verzinst. Dazu kommt es aber nicht, denn Christian Lindner macht zur Bedingung, dass die Kommunen eine eigene Schuldenbremse bekommen, was sie erstens noch nicht haben, aber die Jure nicht haben, de facto aber schon, weil die Länder die Schuldenbremse haben und die Länder die Kommunen finanzieren, beziehungsweise deren Finanzaufsicht sind und die dann immer sagen, nee, ausgeglichener Haushalt, also macht kaum einen Unterschied. Und zweitens, Markus Söder das vor allem blockiert, weil der will nicht quasi Bayern-Gelder für alte Schulden in NRW beispielsweise fließen lassen. Und naja, deswegen, das braucht natürlich die Länder dazu, deswegen wird das blockiert. Der Ampel scheint das aber auch nicht besonders wichtig zu sein, weil man kriegt da in der Öffentlichkeit keine Debatten mehr zu mit. Diese ganze Lage, ne, Finanzsituation in den Kommunen wäre auch mal was für eine Talkshow, das wäre sehr produktiv. Aber naja, die Ampel versagt, Markus Söder blockiert, noch so ein paar andere CDU-Minister, Präsidenten natürlich auch. Aber ja, es ist eine auswegslose Situation irgendwie. Bitter, bitter, bitter.
Das viele wirtschaftliche Aspekte enthält, aber leider vor allen Dingen mal wieder bei Steuern und Abgaben ansetzt. Also wenn man schaut, man möchte den Industriestrompreis wieder haben, das würde durch Steuergeld finanziert. Man möchte die E-Auto-Zulage wieder haben, würde auch durch Steuergeld finanziert.
Also eben dieselbe
die, genau,
wir E-Auto-Förderung, genau. Die man so ganz brutal alte Bekannte, hat,
genau,
die, ist jetzt vielleicht wieder da.
Die nach dem Verfassungsgerichtsurteil dann erstmal abgeräumt wurde, weil im Haushalt das Geld nicht mehr da war, die soll wieder kommen. Und dann ist auch nochmal propagiert worden, die Rentenreform.
Und das ist wirklich peinlich. Ne? Also das ist peinlich. Ich sehe vor allem schon, wie die SPD dafür wieder Wahlkampf macht. Ja, ich meine, es ist der SPD-Kanzler, der die Scheiße abgeschafft hat. Ohne Not, der jetzt sieht, oh, E-Auto-Neuzulassung, ja, im Vergleich zu den Vorjahren mit Prämie, massiv abgefallen. Peinlich, peinlich, peinlich. Und so teuer war die gar nicht. Wir sprechen hier nicht mal über zweistellige Milliardenbeträge. Nicht mal. Das sind kleine einstellige Milliardenbeträge, um die es hier geht. Und jetzt wieder so zu poltern, auch die brauchen wir jetzt wieder. Also, dass da die Leute sagen, sorry, wie soll ich dem vertrauen? Das ist nicht glaubwürdig. Kann man schon verstehen.
Die SPD in der Ampelkoalition durchgesetzt hat, die hat aber den Haken, dass sie zwar das Rentenniveau für diejenigen, die in Rente gehen oder schon in Rente sind, sichert. Das Ganze wird aber bezahlt von den Arbeitnehmern und natürlich von den Unternehmen, die ja die Hälfte der Rentenbeiträge zahlen müssen.
Eva Quadbeck hat das Umlagesystem für sich entdeckt. Hey.
Und die werden eben wirklich stark ansteigen, wenn das genau so bleibt, wie das jetzt in dem Ampelgesetz festgeschrieben ist. Also ich sehe in diesem Papier...
Ja, Moment, 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 Moment. Also, durch das Rentenpaket, ja, steigen die Sozialabgaben, die Rentenbeiträge im Jahr 2040 um 1 Prozentpunkt mehr, als sie ohne Rentenpaket gestiegen wären. Und weil man sich den ja teilt, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ist das sogar die Belastung nur 0,5 Prozentpünktchen. Denn wichtig, auch ohne Rentenpaket wären die Beitragssätze gestiegen. Dann auf 21,3% und nicht auf 22,3%. Nur jetzt so zu tun, wegen des Rentenpakets würden die massiv steigen. Und dann sind wir ja bei 18,6. Ist mal wieder an den Fakten vorbei.
Ja, und natürlich dann auch noch die Steuern. Ja, man möchte, ist zum Beginn der Sendung zitiert worden.
So, das ist das, was vielleicht der eine Aspekt, den wir mal kurz rausarbeiten sollten, weil es so gut klingt.
Man möchte 95% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten, indem man 1% der Arbeitnehmer belastet. Das kann nicht funktionieren. Wir haben auch bei der SPD nachgefragt und haben natürlich versucht herauszufinden, welche Rechnung dahinter steht. Aber die konnte uns so jetzt nicht dargelegt werden. Also ich sehe überhaupt nicht, wie das funktionieren sollte.
Und also 1% soll jetzt Deutschland retten.
1%, genau. Und dann was sind auch noch zwei...
Oh, Markus Lanz fühlt sich angesprochen. 1% soll Deutschland retten. Nein, Herr Lanz, es geht nicht um Deutschland retten. Es geht darum, die anderen Einkommenssteuerzahler zu entlasten. Darüber habe ich übrigens auch im Newsletter geschrieben. Und es stimmt schon, das ist eine ziemliche Quatschforderung. Ein peinlicher Papiertiger, hier ist er, den die SPD da vorgelegt hat. Denn der Seeheimer Kreis, die mächtigste Strömung in der SPD, hat da einen Vorschlag gemacht. Ganz offensichtlich bezieht sich die Partei Spitze samt Olaf Scholz darauf. Der sieht vor, Spitzensteuersatz und Reichensteuersatz jeweils um 3 Prozentpunkte zu erhöhen. Mit jedem Prozentpunkt mehr gibt es ungefähr 2 Milliarden an Mehreinnahmen. Weil man die aber später zahlt, weil das nach hinten geschoben wird, bedeutet das am Ende nur Mehreinnahmen von 5 bis 6 Milliarden, hat auch der DIW-Steuerexperte Stefan Bach bestätigt. Und damit kriegt man natürlich keine sinnvolle Entlastung hin. Denn wenn man das mal umlegt, 5,5 Milliarden, kann man aber schlecht 32 Millionen Steuerpflichtige spürbar entlasten. Zu verteilen wären höchstens 172 Euro pro Steuerpflichtigen, also umgelegt lächerlich 14 Euro pro Monat. Und hinter einem Steuerpflichtigen können auch 2 Personen stecken, zum Beispiel ein zusammenveranlagtes Ehepaar. Stefan Bach erklärt, mit den 5,5 Milliarden ließe sich der Grundfreibetrag um 650 Euro anheben. Wenn das von den Seeheimern beabsichtigt ist, würden Besserverdiener mit 70.000 zu versteuerndem Einkommen sogar 570 Euro Steuerersparnis haben, Durchschnittsverdiener aber nicht, die hätten gerade mal 130 Euro. Ja, so viel zu dem SPD-Vorschlag. Nur, also, Herr Lanz, also Deutschland retten, da wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen.
Alte Bekannte drin in diesem Papier, Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer. Ein Vermögenssteuerkonzept hat die SPD mal 2019 gemacht unter dem SPD-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel, war damals ein Interimsvorsitzender. Das war ein Konzept, wo damals ungefähr 10 Milliarden Euro rauskamen. Und in diesem Konzept steht drin, dass man gar keine Erbschaftssteuerreform mehr machen kann, weil die sei ausreformiert in Deutschland. Also das steht auch in dem Konzept drin. Aber jetzt in dem neuen Papier wiederum wird auch wieder eine Erbschaftssteuer, das ist ehrlich gesagt alles ganz schön auf Sand gebaut. Das ist ziemlich schnell mit heißer Nadel zusammengeschrieben. Und was wirklich fehlt, da hat Herr Palmer recht, sind die echten Impulse, die der Wirtschaft
die Strukturreform
der Wirtschaft Struktur geben würde. Und es ist tatsächlich so, es ist nicht nur in Baden-Württemberg sieht es schlecht aus, sondern im dritten Quartal dieses Jahres sind so viele Unternehmen pleite gegangen wie zuletzt in der Finanzkrise in Deutschland. Und das ist tatsächlich eine dramatische Situation. Und da kann man nicht Antworten geben, indem man hier ein paar Steuern mehr drauf gibt und dort die Rente stabilisiert. Das reicht nicht.
Ja, also es stimmt natürlich, dass man Deutschland, eine 4 Billionen Volkswirtschaft, damit nicht angeschoben bekommt. Das sind aber zwei Impulse, die vernünftig sind, ehrlicherweise. Und das Rentenpaket auch nicht dazu gedacht ist, die Wirtschaft gerade aus der Krise zu holen. Also hat damit einfach gar nichts zu tun. Ja, aber es braucht ein Konjunkturprogramm. Warum spricht das keiner aus? Es braucht ein Konjunkturpaket, ja. Und dafür muss man mehr Schulden machen. Wenn man das nicht macht, wenn man nur irgendwo ein bisschen was wegnimmt, um irgendwo ein bisschen mehr hinzugeben, klar kann man damit kleine Impulse setzen, ja. Aber keine großen. Es braucht, sorry to say, neue Schulden. Es braucht einen Wumms, eine Bazooka, wie auch immer Olaf Scholz uns das in Kindersprache, in Comicsprache dann erklären und verklickern will. Nur das braucht es. Dazu sehe ich die Ampel aber ehrlicherweise nicht mehr in der Lage. Mm-mm.
Herr Roth, ich weiß, Sie sind kein Finanzpolitiker, aber Sie diskutieren solche Dinge. Gibt es da eine Berechnung, gibt es da eine Rechnung, gibt es da seriöse Zahlen?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Aufschlag gewesen, der bis zum Frühling nächsten Jahres im Detail erarbeitet werden soll. Das Papier ist in weiten Teilen abgekupfert von den Vereinigten Staaten von Amerika. Also Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ein riesengroßes, auch schuldenfinanziertes Investitionspaket in grüne Technologie, in erneuerbare Energien, in Infrastruktur.
Ja, das wäre gut. Das würde was verändern.
Ja. Die saniert werden muss, da haben auch die Kommunen was davon. Das sind die wesentlichen Elemente. Und das muss jetzt im Detail, beispielsweise in der Steuerpolitik, noch ausgelegt werden. Also das, was in den USA und wofür die USA viel Lob und Anerkennung bekommen hat, ist jetzt die Blaupause für ein sozialdemokratisches Konzept, was sich in der jetzigen Koalition nicht verwirklichen lässt, weil wir über die Schuldenbremse, so wie sie derzeit vorliegt, nur sehr begrenzt investieren können. Und ich habe.
Und selbst da, ne, selbst mit Schuldenbremse gibt es sogar Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es so ein Kommunalinvestitionsförderprogramm. Da gibt der Bund heute schon Gelder, allerdings als Zuschüsse an die Kommunen oder kommunale Eigenbetriebe. Die müssen sich dann dafür bewerben, ein paar Kriterien erfüllen und haben dann Geld, um sie zum Beispiel in Schulen zu investieren. Das könnte man noch ein bisschen ausweiten, Straßen, in Brandschutz, in Klima etc. Und vor allem das Mittel der finanziellen Transaktionen nutzen, dass beispielsweise Bund und Länder, können die auch zusammen machen, Darlehen geben an die kommunalen Eigenbetriebe oder die Kommunen selber. Denn Darlehen an öffentliche Einrichtungen sind ja von der Schuldenbremse ausgeklammert. Der Staat macht, oder der Bund macht das jetzt ja auch bei der Bahn. Ja, es gibt Darlehen, günstige Darlehen an die Bahn irgendwann zurückzahlt. Und zum Beispiel kommunale Wohnungsbauunternehmen könnten so günstig Kredite bekommen, um sozialen Wohnungsbau in den Kommunen zu finanzieren. Ja, das wäre sehr, sehr sinnvoll. Damit kann man auch an der Schuldenbremse vorbei viel machen, wenn man nur wollte. Damit würde ein soziales Thema, ja, Mietkosten, Wohnungsbau, auch energieeffizienter, klimagerechter Wohnungsbau umgesetzt, die Kommunalkassen geschont und gleichzeitig die Konjunktur angekurbelt. Win, win, win.
Ich habe momentan ein Land, in dem wir unseren Verpflichtungen für Außensicherheit und Verteidigung nicht nachkommen können. Wir können der Ukraine nicht mehr helfen. Ich warne sehr davor, innere, äußere und soziale Sicherheit gegeneinander auszuspielen, weil ich ahne, wie das in Deutschland ausgehen wird. Dann wird irgendwann es überhaupt kein Geld mehr geben für Verteidigung, für Internationales, für humanitäre Hilfe, weil man natürlich in Deutschland sagen wird, uns ist der Sozialstaat, so wie wir ihn kennen und wertschätzen, lieber. Aus dieser Nummer müssen.
Damit hat er ein Problem. ja, dass im Zweifelsfall im deutschen Sozialstaat nicht gekürzt wird, um Hilfen an die Ukraine zu zahlen. Ich meine, ist eine sehr, sehr schwierige Abwägung nur. Also die Position als Politiker bei Lanz so rauszuhauen, ist schon spicy take, sag ich mal so. Ja. Die Wahrheit ist, beides ist natürlich nicht voneinander abhängig. Das eine kann man tun, ohne das andere zu lassen. Es ist allein die Schuldenbremse, das findet, das versucht er auch zu sagen. Und dazu dürfte es niemals kommen. Die Realität ist aber, bei den Verpflichtungen im Sozialstaat gibt es eine Verfassung dahinter, Gott sei Dank, die große Kürzungen vermeidet. Insofern sind außenpolitische Verpflichtungen, auch wenn sie wichtig sind, von Entwicklungshilfe bis Aufbauhilfe an Finanzhilfe an die Ukraine und alles dazwischen, was wichtig ist, ja, sind oder einfacher zu kürzen als eben im Sozialstaat.
Müssen wir rauskommen. Und das geht leider nur mit Schulden. Und die können wir momentan, also mit mehr Schulden, die können wir momentan nicht aufnehmen.
Based.
Wir wollen ja auch noch Menschen entlasten. Das heißt, wir können jetzt nicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die hart arbeiten, auch noch abverlangen, dass sie mehr Steuern zahlen.
So, das heißt aber nochmal, ich will nur dieser eine kleine Punkt, wir reden jetzt sofort auch über die Ukraine, weil das auch wichtig ist. Das heißt, Sie sagen, da hat man abgekupfert, was rausgehauen, irgendeine Zahl genommen, gesagt, pass auf, also das 1% zahlt jetzt mehr Steuern. Nein. Und dann werden 95% entlastet.
Ich hab da
das klingt ja unfassbar gut. Wir haben vorhin gesagt, so viel über Populismus gesprochen. Ist das Populismus?
Nein. Nee? Es wäre Populismus.
Haben Sie eine Zahl dazu? Ist das seriös?
Noch einmal, ich bin an den Diskussionen überhaupt nicht beteiligt gewesen.
Wie viel kommt raus, wenn Sie diese 1% besteuern?
Ich gehe fest davon aus, dass unsere Steuerexpertinnen und Experten bis zum Frühjahr, wie das angekündigt wurde, ein detailliertes Konzept vorlegen werden.
Das heißt, erstmal haut man das Ding raus und dann macht man das Konzept.
Naja, das ist üblich, dass man erstmal Eckpunkte vorlegt und dann findet eine Detaildebatte statt und darüber kann man dann auch
Aber es gibt ja keine Eckpunkte, weil der Seeheimer Kreis hat einen Vorschlag gemacht, ja, erwähne ich auch in dem Artikel, Reichensteuersatz auf 48, Spitzensteuersatz, der sogenannte, auf 42, auch sprachlich schwierig, ne? Denn der Spitzensteuersatz ist ja eigentlich die Spitze, der ganz oben, der Reichensteuersatz, der aktuell 45 beträgt, auf 48 hoch soll. Und der Spitzensteuersatz, den wir so nennen, der ist eigentlich ja nur der zweithöchste Steuersatz. Egal, Sprache. Jedenfalls, die Eckwerte gibt es nur, nicht die Rechnungen dazu, wie viel das bringt und was man damit genau machen will. Und ist es schon ein Eigentor? Wir haben es auch in der Debatte mit Matthias Mirsch, dem neuen SPD-Generalsekretär, der bei Maischberger dazu befragt wurde, der sah dazu genauso alt aus. Wann checkt denn irgendwie der Campaigner der SPD, die Leute, die der Öffentlichkeitsarbeit machen, dass es eine dumme Idee ist, sowas zu beschließen, aber dann in den Talkshows ganze Zeit zu sitzen und sagen zu müssen, aber Zahlen haben wir leider nicht, ja? Und Markus Lanz sagt ja, wenn sie keine Zahlen haben, ist das unseriös. Und damit diesem Vorwurf sich auszusetzen, also auch politisch-strategisch aus meiner Sicht, eher mau.
Reiten. Das ist also
bislang
ganz normal gewesen. Es ist kein detailliertes Steuerkonzept. Das steht jetzt noch aus.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die SPD von den Zahlen 95%, 1% wieder wird abrücken müssen. Also es wird sicherlich, es gibt ja auch noch ein Papier der Seeheimer, wo die Dinge etwas detaillierter drin steht. Das ist aus meiner Sicht schon etwas näher an der Realität. Aber von den 95,1 wird man wieder abrücken müssen. Und was die SPD auch dringend tun muss, ist eine Industriestrategie vorlegen. Weil das sehe ich in diesem Papier hier jetzt noch nicht vom Wochenende.
Da sitzt ein Mathematiker.
Also, ich finde es lustig, dass sie das Seeheimer Papier so Lob preist. Es wurde auch in der öffentlichen Debatte einfach immer so wiedergegeben. Dabei ist ein peinlicher Fehler drin. Denn die gehen davon aus, dass es eine Reform wäre, wenn man den Spitzensteuersatz demnächst ab 80.000 Euro Bruttoeinkommen zahlt. Nur, ist ja völlig falscher Begriff. Ja. Sie meinen zu versteuerndes Einkommen. Denn schon heute zahlt man mit 80.000 Euro brutto auch nicht Spitzensteuersatz. Ja. Man kommt der Freibetrag runter, dann kommen Werbungskosten runter, sonstige Aufwendungen. So, das sind gut und gerne mal 14.000, 15.000 Euro. Und dann ist man unter der Grenze für den Spitzensteuersatz und zahlt weniger. Und selbst wenn, würde der ja auch nur mit den paar Euros darüber bezahlt. Ja, man zahlt ja dann den Spitzensteuersatz erst ab auf jeden Euro an Einkommen ab dieser Grenze, nicht auf das Gesamte. Wer knapp Spitzensteuersatz zahlt, hat immer noch einen Durchschnittssteuersatz von 26% ungefähr, ja, und nicht 42.
Naja, haben also Sie mal nachgerechnet, wie das gehen könnte?
Industriestrompreis beispielsweise ist ja ein wichtiges Angebot.
Ist aber keine Strategie.
Naja, jetzt können wir es ist aber etwas, was die energieintensiven Unternehmen in Deutschland seit vielen, vielen Monaten von der Politik einfordern, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das ist der Stahlbereich beispielsweise, das sind auch andere Sektoren, die für Deutschland als wichtigsten Industrieland Europas eine zentrale Rolle spielen. Wir sind ja kein Dienstleistungsland, wir sind in erster Linie ein Industrieland. Und Gott sei Dank sind wir ein. Das ist das eines der wenigen Punkte, wo ich sage, da hat Gerhard Schröder Mut bewiesen. Denn er hat damals, als alle auf Services, auf Dienstleistungen gesetzt haben, sehr mutig und klug entschieden, Deutschland bleibt Industrieland. Mit gut bezahlten Industriearbeitsplätzen und mit wunderbaren, hervorragend hergestellten Produkten, für die wir nach wie vor beliebt und anerkannt sind. Das war gut.
Also, Faktencheck, ja. Tut mir leid, es muss leider sein. Hier sehen wir die Bruttowertschöpfung der einzelnen Wirtschaftsbereiche zur Entstehung des Bruttoinlandsprodukts und siehe da, ja, von den, was haben wir in Summe, 3,8 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt im Jahr 23 sind 2,6 Milliarden Dienstleistung und Handel und nur 1,1 Milliarden produzierendes Gewerbe, dazu noch 35 Milliarden Land- und Forstwirtschaft. Das verarbeitende Gewerbe, die Industrie, machen nur noch 20% der Wertschöpfung aus und da gibt es nur noch 8 Millionen Beschäftigte. Was heißt nur, ist natürlich immer noch relevant, aber es sind 8 Millionen Beschäftigte von insgesamt, ja, 46 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland. Insofern ist der Satz, wie er den sagt, schräg und doppelschräg macht es das in Verbindung mit Gerhard Schröder. Denn wie hat Gerhard Schröder die deutsche Industrie gerettet? Indem er die Löhne gedrückt hat, die Inflation in Deutschland niedrig gehalten hat und damit Deutschland, der deutschen exportorientierten Industrie, Exportwirtschaft ist deutlich industrielastiger als die Gesamtwirtschaft, denen Wettbewerbsvorteile zulasten von Frankreich und Italien ergaunert. Habe ich hier schon in vielen Videos erklärt. Ich verlinke jetzt nochmal eins, in dem ich das nochmal ausführlicher erklärt habe. Aber das war gegen unsere Nachbarn. Rot ist ja sonst blühender und überzeugter Europäer. Das sollte er dann bitte auch dabei berücksichtigen.
Die Strategie wäre, die Strompreise so zu machen, dass sie aus sich heraus geringer wären und nicht, dass man immer wieder mit Staatsgeld die Industrie stützen muss, damit das System, das so nicht funktioniert, dann irgendwie am Leben gehalten wird.
Herr Palmer, wie klingt? Und wie soll das funktionieren?
Das für Sie, wenn Sie das hören. Wir reden jetzt nicht über irgendjemanden, wir reden über die Kanzlerpartei. Ich finde, das klingt alles sehr, sehr hilflos.
Ich greife jetzt mal das Positive dabei raus. Das ist ja eine Reaktion darauf, dass offenbar das Problem jetzt doch erkannt wird. Dass jetzt Wirtschaftspolitik gefragt ist, Standortpolitik, dass wir den Wohlstand unseres Landes sichern müssen, weil er massiv bedroht ist. Sonst gäbe es so ein Konzept, glaube ich, nicht. Und das finde ich erstmal gut. Ob das jetzt in jedem Detail ausgearbeitet ist, wahrscheinlich nicht. Haben wir auch eine Erklärung dafür gehört. Ich finde es auch als Ökologe, der ich weiterhin bin, außerordentlich wichtig, weil Klimaschutzpolitik kommt total unter die Räder, wenn die Wirtschaft abschmiert. Ja, da macht dann keiner mehr mit. Nee, und wir brauchen auch diese Investitionskraft, um als Industrieland die große Transformation zu schaffen. Deswegen finde ich das jetzt erstmal ein gutes Zeichen, dass ich zum Schluss mal was Positives gesagt habe. Es bewegt sich was in diesem Land, auch in der Kanzlerpartei. Das ist doch schön.
Ja, ob sich da wirklich was bewegt oder ob das nur Papiertiger sind, lassen wir mal dahingestellt. Ja, so jedenfalls die Debatte. Ich finde, es hätte noch viel mehr über Kommunalfinanzen gehen können. Das wäre schön gewesen, denn die sind gerade, wenn wir über Investitionen sprechen, wenn wir den Zustand der öffentlichen Infrastruktur sprechen, ein extrem großes Thema. Da gibt es ein extrem großes Problem. Im Geld für die Welt Newsletter habe ich dazu auch letztens noch einen Artikel geschrieben. Und zwar zum Beispiel hier, warum Kommunen Geld fehlt, das Grundproblem. Oder hier Wettlauf gegen die Zeit, Klimakaos trifft auf klamme Kommunen, immer wieder gibt's dazu Artikel. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne aus. Wenn euch diese Reaction hier gefallen hat, gerne ein Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Wie fandet ihr die Debatte? Wer hat die für euch gewonnen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Neue Videos gibt's hier immer dienstags, freitags und sonntags, jeweils ab 16 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und Geld für die Welt weiterempfehlt. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.